So, fertig umgebaut. Hallo, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich bin ja tatsächlich sehr spontan hier heute. Wir sind einfach übers Wochenende bei der Familie, nur für ein paar Tage. Und bin ja sehr dankbar, dass ihr genauso spontan seid. Michi hätte ja eigentlich heute hier gestanden und euch die Predigt gehalten. Und er hat jetzt spontan geschoben und ist gleichzeitig jetzt im Kindergottesdienst und bringt sich da ein. Also herzlichen Dank auch dafür. Und ich freue mich natürlich, hier zu sein und euch heute einen Bibeltext nahezubringen, der mich selber fasziniert und auch schon länger rumtreibt. Aber bevor ich das tue, dachte ich, ist es gar nicht schlecht, dass ich mich vielleicht nochmal vorstelle, wer ich bin und was wir so machen. Mein Name ist Daniel Bottisch und meine Frau Jojo sitzt da. Und ich würde es mal so sagen, wir sind sehr beschenkte Leute. Uns geht es wirklich sehr gut. Wir wohnen in Hessen, in Linden. Einer Stadt, die halb so groß ist wie Traunreuth, würde ich mal sagen, so im Großraum Gießen, ganz grob Frankfurt, sage ich mal. Und dort sind wir in einer Gemeinde aktiv, wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Jojo ist dort angestellt für die Kinder- und Jugendarbeit und wir sind immer wieder fasziniert zu sehen, was in der Gemeinde auch passiert, wo Gott wirkt, nicht nur in der Jugendarbeit, aber gerade dort bei den Kindern, wo wir das Gefühl haben, wo Eltern dann mit in die Gemeinde kommen, die gar keinen Hintergrund von Bibel oder Kirche haben und wo wir einfach immer wieder fasziniert sind zu sehen, was sich auch in den letzten Jahren schon getan hat. Ich arbeite an der FTH, der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, das ist bei uns der Nachbarort und das ist eben eine Ausbildungsstätte, wo es darum geht, Leute auszubilden, die in den vollzeitlichen Dienst gehen wollen. Da unterrichte ich seit April Altgriechisch und versuche Leuten einfach das Neue Testament und die Sprache des Neuen Testaments schmackhaft zu machen. Das ist so die Idee dahinter. Genau. Was möchte ich heute mit euch lesen? Ich habe einen Text mitgebracht, der nicht zu eurer Predigtreihe gehört, die ihr gerade habt, aber gleichzeitig ist er ein Stück weit verbunden. Und zwar ist ein Text aus den Evangelien, der nur in Johannes vorkommt. Da seid ihr auch gerade unterwegs und ich glaube, da gibt es sicherlich ein paar Überschneidung mit dem, was ihr vielleicht schon hattet, aber ich denke, das kann nicht schaden. Es gibt so manche Texte, wo ich das Gefühl habe, die kann man immer wieder hören und man kommt da nie ganz zum Ende. Und ich denke, das ist definitiv einer davon. Ich möchte heute mit euch Johannes 11 lesen. Und Johannes 11 ist, wenn man das mal so sagen kann, eine richtige Schlüsselstelle. Viele Ausleger sehen hier auch einen Knackpunkt, dass nichts in dem Buch davor mehr so ist, wie es danach ist. In diesem Buch sehen wir gerade in diesem Kapitel eine richtige Achterbahn, verschiedenste Spannungsbögen und Wendungen. Und dieses Kapitel, kann ich auch mal sagen, ist für Christen gleichermaßen wie für Leute, die noch nie in der Bibel gelesen haben. Oder vielleicht, wenn jemand hier einfach auch ist und zum ersten Mal einfach das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was das Thema Bibel mir überhaupt zu sagen soll. Für uns alle gleichermaßen ist dieses Thema herausfordernd. Ja, und wir wollen uns da auch ein Stück weit herausfordern lassen von dem, was in diesem Text steht. Und außerdem ist dieses Kapitel noch eine Sache, und zwar ziemlich lang. Und deshalb möchte ich Folgendes machen. Ich möchte heute einfach dem Text möglichst viel Raum geben. Ich möchte mit euch den Text zusammen lesen, hin und wieder mal kommentieren und versuchen auch zu veranschaulichen, aber vor allem auch den Text einfach sprechen lassen und wirken zu lassen und zu schauen, was uns dieser Text heute Morgen sagt. Und bevor wir das tun, möchte ich noch ganz kurz ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du zu uns durch dein Wort sprichst. Und ich danke dir, dass es so wahr ist, dass dein Wort so tief ist, wie so ein See, wo wir gar nicht wissen, wie tief es da eigentlich runtergeht. Und auch wenn wir immer wieder an denselben Stellen vorbeikommen, so hat das doch kein Ende. Und wir sind immer wieder neu fasziniert, wie du zu uns und unseren Herzen sprechen kannst durch diese Worte. Tu das bitte auch heute. Amen. Johannes 11 beginnt, wenn man so will, in der Stadt sozusagen, also wo alles anfängt, aber auch alles endet, das Zentrum dieses Textes und doch nicht so ganz. Es ist die Stadt Jerusalem. Ich zeige euch mal kurz hier eine Vogelperspektive. Wir beginnen in Jerusalem, einer Stadt, sagen wir mal die Hauptstadt Israels zur Zeit des Neuen Testaments und sehen hier schon, vielleicht angedeutet auf dieser Skizze, viele kleine Häuser. Wir sehen eine Stadtmauer, wir sehen die Stadttore. Aber wir sehen gleichzeitig auch, wie mittig ein Gebäude alle anderen überschattet. Das ist der Tempelberg, der Tempel, der sozusagen Jerusalem definiert. Jerusalem ist im Endeffekt einfach ein Tempel mit ein paar Häusern dazu, wenn man so möchte. Hier wird das Johannesevangelium auch seinen großen Höhepunkt finden, wenn Jesus dann den Weg zum Kreuz dort erreicht. Aber wir sind dort noch nicht ganz. Wir sind auf dem Weg dorthin. Jesus hat seinen Weg angetreten hin zum Kreuz. Aber er ist noch nicht dort. Und so zoome ich ein bisschen raus und wir schauen uns nochmal das Umland an. Und wir sehen vielleicht hier die einzelnen Wege und Straßen, die so hin nach Jerusalem führen. Die kleinen Feldwege, die Büsche können wir uns so vorstellen. Und wir gehen jetzt mal zusammen ein Stück weit in Richtung Osten. Wir verlassen die Stadt und gehen zu einem Nachbarort. Ich habe mal kurz geguckt, das wäre vergleichbar wie Traunreuth und Katzwalchen, sage ich mal. In Richtung Palling, einfach 3 Kilometer mal raus, kann man auch locker zu Fuß gehen. Und dort hinter dem Ölberg finden wir eine kleine Ortschaft, die wohl nicht in die Geschichtsbücher eingegangen wäre für sich. Passiert nicht viel. Ich würde sagen, man kennt sich. Die Leute, die dort leben, die kennen die Eltern, die Nachbarn, die Großeltern, die Vorfahren, die ganze Sippe. Aber dieser Ort wird für uns jetzt sehr zentral. Dieser Ort heißt nämlich Bethanien. In Bethanien wohnt eine Familie, die uns jetzt weiter interessieren wird. Und diese Familie, die hat es ziemlich in sich. Und zwar kann man merken, dass Jesus mit denen schon irgendwo eine Vorgeschichte hat. Ja, dann, wenn die Passionszeit beginnt, hat er hier irgendwo in Bethanien seinen Stützpunkt. Er ist dann zwar die Passionswoche in Jerusalem, aber schläft da nicht. Er geht immer wieder zurück über den Ölberg nach Bethanien zu dieser Familie und dann wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Eine ganz besondere Familie wohnt dort, scheinbar im Katzwalchen von Israel. Und in diesem kleinen Dorf merken wir, wir wissen nicht viel von der Familie und doch hat es die irgendwie in sich. Wir werden sehen, dass diese Familie anscheinend Rang und Namen hat. Wir werden bald sehen, dass die Obersten aus Jerusalem ihre Stadt verlassen, um sie zu sehen in Katzwalchen. Und tatsächlich, wir wissen nicht viel, aber wir kennen ein paar von diesem Familienclan. Wir kennen 2 Schwestern, die uns auch begleiten werden. Und wir kennen einen Bruder dieser Familie. Und dieser Bruder hat den Namen El-Azar. Und El-Azar ist eine Kultform von Eliezer und heißt Gott hat geholfen oder Gott hilft. Sehr sprechend für unseren Text. Und für unsere europäischen Ohren wird es im Neuen Testament wiedergegeben als Lazarus. Und ich möchte einsteigen mit dem ersten Punkt für heute, und zwar der Text, der uns sagt, dass wir Vertrauen lernen können, dass Jesus den besten Plan für uns hat. Und hier steige ich ein und lese mit euch einfach von vorne direkt Johannes 11 ab Vers 1. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, an dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihn mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Ich unterbreche schon hier mal. Klar, wir kennen die Geschichte, denke ich doch, so mit dem Salböl und wie das alles war. Interessanterweise kommt das aber in Johannes erst später. Wenn man einfach das Buch bis hierhin liest, kennt man diese Geschichte noch gar nicht. Aber anscheinend war die so drastisch, dass damals eben diese Schwestern hier waren und dieses kostbarste aller Öl ausgebrochen haben, dass sich das rumgesprochen hat, weil das so absurd viel Geld war, was hier einfach über Jesus ausgegossen wurde, dass ja man gewusst hat, ja, die Familie, davon hat man schon vielleicht mal gehört und Johannes winkt nur kurz und sagt, die Story kennt ihr doch, das sind diese Leute, um die geht's hier. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder und die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist echt ein herausfordernder Satz, finde ich, wenn man den einfach mal so stehen lässt. Lazarus hat Jesus bestimmt auch lieb gehabt, aber das ist der, den du lieb hast. Und dem geht's gerade echt nicht gut. Der ist sterbenskrank. Und hier wird eine gewisse Freundschaft angedeutet. Wir wissen leider viel zu wenig davon, aber irgendwie kennen die sich schon. Ja, Lazarus ist der, den Jesus auch lieb hat. Und doch sehen wir hier eine gewisse Spannung. Und ich weiß nicht, wie du ja, über Jesus denkst. Wir trauen ihm viel zu. Wir wissen, er ist der Sohn Gottes. Und doch, der, den du lieb hast, manchmal ist er auch krank und lässt gewisse Spannungen dann auch offen. Jesus, du kannst doch was ändern, oder? Das ist der, den du lieb hast. Hilf doch einfach, oder? Der, den du lieb hast, der ist krank. Und mit diesem kurzen Satz in einem Thema, was uns alle beschäftigt, weil wir alle auch hier auf dieser Erde allen Krankheiten und allen Beschwerden irgendwo auch unterworfen sind, mit diesem Thema steigt dieser Text ein, und geht so richtig tief. Also, dass ich das Gefühl habe, das ist der Anhaltspunkt, ja, da beginnt es, aber in dieses Thema steigt dieser Text so tief ein, dass man sich jetzt erstmal festhalten muss, würde ich sagen. Ich halte aber erstmal fest für uns, es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen, dass Jesus den besten Plan für uns hat, auch wenn es nicht immer einfach zu sehen ist. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, steht dort. Naja, das heißt also, Jesus ist nicht da und man muss ihm einen Boten schicken. Und genauso wie wir es eben gemacht haben, zoomen wir wieder raus. Denn wir verlassen jetzt Jerusalem und unser Katzwallchen Bethanien und schauen uns mal die ganze Karte an. Denn wo ist denn Jesus im Moment? Er ist nicht in Jerusalem, sondern er ist auf dem Weg dahin. Aber es dauert noch eine ganze Zeit lang, bis er da ankommt. Im Moment ist er auf der anderen Seite des Jordans. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, aber noch nicht da. Und anscheinend wird ein Bote gesandt. Und wir stellen uns das jetzt einfach vor, wie aus diesem reichen Haushalt von Martha und Maria und Lazarus ein Bote, ein Abgesandter, naja, den Weg geht von Jerusalem, die kleinen Feldwege entlang und dann tatsächlich sehr drastisch, sehr schnell auch in die Wüste kommend, in die Wüste von Judäa, wie er da seinen Weg durchschlägt und irgendwann beim Jordan landet. Und anscheinend ist dort Jesus im Moment. Was macht er dort eigentlich? Wir lesen im Kontext, ein Kapitel zuvor, dass Jesus schon mal in Jerusalem war und dort heißt es, von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Und daraufhin versuchten sie von Neuem, Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen. Judäa ist sehr gefährlich im Moment und doch weiß Jesus das und jetzt geht er den Weg und er wird auch dort ankommen und wird auch dort sterben unter dieser Bedrohung. Aber für den Moment hat er sich noch zurückgehalten und er war auf der anderen Seite des Jordans, wie wir hier lesen. Er ging wieder auf die Ostseite des Jordans, dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Und dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Wo ist Jesus? Er ist dort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Uff, auch ein sehr bedeutungsschwerer Ort. Der Ort, wo das ganze Johannes-Evangelium ja begonnen hat irgendwo, wo Jerusalem in die Wüste geströmt ist, um diese Erscheinung zu sehen von diesem Mann Johannes dem Täufer, mit dem keiner was anfangen kann. Auch dort ist Jesus jetzt. Naja, und vielleicht gab es eine Ortschaft. Es scheint so, als wäre er dort eine Zeit lang gewesen, als der Bote dann ankommt. Und wir erfahren dann genau das. Naja, die beiden Schwestern ließen Jesus dort, wo er eben war, an diesem Ort ausrichten, Herr, den du liebst, der ist krank. Und jetzt auf einmal hört Jesus davon. Aha, Lazarus, er ist krank. Und was tut Jesus jetzt? Er sagt einen Satz, der doch wirklich die Ohren wirklich anheben lässt und das Gemüt hebt. Und zwar sagt er das hier. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Wow, Jesus, danke, danke. Das wollten wir noch hören, oder? Ein Bote geschickt zu Jesus und das, was er sagt, Herr, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod. Ja, und das traut man Jesus doch auch zu. Der Tod ist für ihn kein Problem. Jesus hat das im Griff. Wunderbar, sehr schön. Und was jetzt? Jetzt würden wir erwarten, dass Jesus eben kommt und hilft, oder? Naja, nicht ganz. Der Text lässt jetzt einfach einen kurzen Satz fallen, der scheinbar so unzusammenhängend wirkt. Und zwar sagt er einfach kurz, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Warum sagt er das jetzt? Und es scheint mir fast so, als wenn Johannes das in seinem Evangelium nochmal nennt, damit wir vorbereitet sind auf das, was jetzt kommt. Weil das, was jetzt kommt, das kann man sehr leicht missverstehen, wenn wir diesen Satz nicht vor Augen hätten. Hey, nur noch mal zur Information. Jesus hatte Martha und Maria, ihre Schwester, und auch Lazarus sehr lieb. Und doch sehen wir jetzt, dass erstmal gar nichts passiert. Dass Jesus nicht so schnell seine Koffer packt. Dass er scheinbar einfach bleibt, wo er ist. Und dann geht der Text einfach weiter mit, naja, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Das muss man auch nochmal lesen. Als er wusste, dass Lazarus krank war, jetzt weiß er es und er weiß, jetzt sollte man eigentlich kommen und so. Und genau dann, weil er es wusste und als er es wusste, blieb er genau da, wo er war und macht erstmal gar nichts. Jesus, warst du dringend verhindert? Ging das nicht? Wollten andere Leute deine Aufmerksamkeit? Wolltest du gleich mitkommen, aber du hast es irgendwie selber nicht geschafft? Nein, gar nicht. Aber er sagt auch nicht weiter was dazu. Wir könnten sagen, Jesus, es ist ernst, wir brauchen dich jetzt. Und dann wartet er 2 Tage. Er wartet nicht nur 2 Tage, er wartet exakt so lange, bis es zu spät ist. Er wartet genau so lange, bis nichts mehr zu retten ist. Der Text geht einfach weiter mit, dann sagte er zu seinen Jüngern, also scheinbar nach diesen 2 Tagen, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Und das heißt eben, naja, den Hügel hoch, über den Jordan, durch die Wüste, die kleinen Feldwege entlang, den Weg nach Jerusalem, den Weg zum Kreuz, wo man vorher ihn ja schon bedroht hatte, ihn zu steinigen. Und natürlich seine Jünger, das kann man auch mit verstehen, sind da nicht ganz begeistert. Und sie sagen einfach, Rabbi, vor kurzem haben dich die Juden dort noch versucht zu steinigen und jetzt willst du wieder dorthin zurückkehren. Und dann nennt er aber den Grund und sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Also es scheint, als ob Jesus genau weiß, was Bescheid ist. Also was passiert, er weiß Bescheid, was passiert ist. Und es scheint auch nicht so, als wenn da nochmal ein Bote gewesen wäre. Übernatürlich. Jesus weiß, jetzt ist der Moment, wo Lazarus tot ist. Lazarus, unser guter Freund, ist eingeschlafen. Und ich finde auch diesen Satz wieder so, ich weiß nicht, ein Stück weit auch missverständlich. Warum eingeschlafen? Er spricht irgendwo missverständlich und klärt es dann gleich in den nächsten Sätzen auf. Aber wir sehen, seine Jünger haben das genauso nicht verstanden, weil sie antworten ihm einfach, Herr, also wenn er schläft, dann wird er wieder gesund. Wo ist das Problem? Und sie dachten, er rede von einem gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit aber sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Also wenn kein neuer Bote kam und die Jünger nicht Bescheid wussten, dann sagen sie einfach, ja gut, wenn er schläft, Jesus, dann wird er sich schon wieder auskurieren, oder? Also da müssen wir jetzt ja nicht riskieren, jetzt wieder nach Judäa zu gehen, oder? Aber nein, dann redet Jesus Klartext und sagt ihnen doch ganz genau, was Sache ist. Er sagt, er klärte ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ach, ich finde das so, ich weiß nicht, mich packt das, dass ich das Gefühl habe, warum Jesus? Es wäre auch anders gegangen. Du hättest das auch irgendwo rechtzeitig klären können, aber scheinbar ist Jesus bewusst zu spät. Und das fordert uns heraus, das ist der erste Punkt für heute, auf ein Vertrauen hin, dass Jesus den besten Plan für uns hat und dass er weiß, was er tut, auch wenn es manchmal so aussieht. Naja, die Jünger sind nicht ganz begeistert und da hören wir noch einen letzten Satz von Thomas, der sagt, ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Zwilling genannt, zu den anderen Jüngern. Wenn Lazarus tot ist, machen wir es gleich mit. Ja, jeder hat nur seine eigenen Probleme vor Augen irgendwo und auch dieser Jünger sieht nicht so sehr die Familie des Lazarus und wie sich Jesus an dieser ganzen Sache verherrlichen könnte. Nein, er sieht sich und sagt, nee, komm, also muss das sein. Also man kann wirklich sagen, dieser Text lädt ein zu einem Vertrauen, dass Jesus den besten Plan für uns hat, auch wenn es wirklich uns, also nicht immer einfach gemacht wird, weil man manchmal das Gefühl hat, Jesus, das wäre doch irgendwo auch anders gegangen. Es wird nicht immer ersichtlich, was das bedeutet, aber doch, es lohnt sich. Und darauf, da fordert dieser Text auf. Vertrauen, dass Jesus den besten Plan für uns hat. Aber dabei bleibt es nicht. Weiter geht es nämlich mit dem zweiten Punkt. Ich möchte an diesem Text nicht nur Vertrauen lernen, ich möchte auch staunen lernen. Ich möchte lernen zu staunen über Jesu Sieg, über den Tod. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen, war der letzte Satz. Und Jesus, naja, packt die Koffer und sie gehen. Und sie gehen über den Jordan, sie gehen die Wüste, entlang den Hügel hoch ins judäische Hochland auf der kleinen Landstraße, bis kurz vor, naja, Katzweilchen, Bethanien. Und dort hören sie dann zum ersten Mal offiziell von der Nachricht, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Die ganze Tragweite von dem, was hier vor Ort gelaufen ist, was sie noch auch gar nicht so gewusst haben. Jesus hat es gewusst, die anderen noch nicht. Aber dann heißt es einfach kurz und knapp, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war etwa nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Ja, Lazarus ist tot, seit 4 Tagen. Und das ist ein richtiges Event. Alle kommen auf einmal. Aus Jerusalem heißt es hier, viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Das macht man nicht für jeden, aber das war eine besondere Familie. Und es war eine sehr öffentliche Familie. Das, was mit Lazarus passiert ist, war kein Geheimnis, sondern man wusste das, man kannte Lazarus. Und vielleicht hat man auch viel für ihn gebetet. Und vielleicht war das den Obersten und den Eliten Jerusalems sehr bekannt, wer er war und was seine Story war und dass er eben hier gestorben ist. Und dann zollt man eben seinen Tribut. Das Haus ist also voll, Gäste überall, alle bekunden Beileid, sie bringen Blumen und Wünsche und seine gedrückte Stimmung. Und sie bleiben auch nach der Zeremonie, nach der Beerdigung noch länger. Und wir lesen ja in ähnlichen Geschichten in den Evangelien, dass es manchmal sogar direkte so Trauerkommandos gab, so wo Leute angestellt wurden, um einfach Trauergesänge zu singen und diese ganze Stimmung hier zu drücken irgendwo. Vielleicht war das ähnlich hier so. Und Jesus ist auf dem Weg genau dorthin und er betritt Bethanien noch nicht mal. Er ist auf dem Weg dahin, als sich dann seine Ankunft rumspricht. Man hört, Jesus kommt. Martha und Maria erfahren davon, dass Jesus kommt. Und nun abseits der kleinen Stadt, noch auf dem Weg dorthin, können wir lesen, wie es dann heißt, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Ja, wie an anderen Stellen in den Evangelien sind diese zwei Schwestern sehr unterschiedlich und jeder auf seine Art und Weise kämpft jetzt mit diesem Thema. Aber hier sehen wir, Martha springt auf, hört, Jesus kommt und verlässt Bethanien und geht sofort auf diesen Feldweg und will Jesus entgegenkommen, so schnell wie möglich. Naja, Martha, auch ein sprechender Name, ein aramäischer Name für das Wort Herrin, so im Sinne von First Lady. Und so wie ihr Name klingt, so führt sie sich auch auf manchmal. Naja, sie ist die, die kommt und sie will zu Jesus, naja, jetzt ihr das sagen, was jedem auf der Zunge liegt. Und sie kommt und trifft ihn da auf dem Weg und sagt, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das wäre so gut gewesen, oder? Aber warst ja nicht da. Also steckt hier eine gewisse Anklage drin. Vielleicht. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, warst ja nicht, aber dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt? Also man merkt schon irgendwo, die Stimmung ist angespannt, aber sie relativiert das jetzt gleich. Sie gibt einen Nachsatz, der dann doch zeigt, Herr Jesus, aber obwohl das jetzt sehr hart für mich ist, ich traue dir aber doch alles zu. Sie sagt direkt danach, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Wie nochmal? Was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben? Was genau hat sie sich jetzt mit dem Satz erwartet? Also es wirkt fast so, als wenn sie in Jesus viel sieht, aber es scheint nicht so, als ob sie die ganze Tragweite erfasst hat, oder? Wer Jesus ist, würde man sonst Jesus sagen, was du von Gott erbittest, wird er dir geben? Vielleicht hat sie in ihm eher sowas gesehen, naja, wie einen Propheten, so eine wichtige Figur, eine endzeitliche Figur irgendwo, den Elia, der mal angesagt wurde, was auch immer sie von ihm gedacht hat, sie hat ihm viel zugetraut. Hey, bei Elia war das doch direkt so, der hat im Alten Testament auch Tote auferweckt. Und von Jesus heißt das ja auch. In den Evangelien heißt er das in Kapernaum, sagt er doch zu dem Mädchen, Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Das hat sich auch rumgesprochen. Und sie sagt, hey, auch ich weiß, was immer du erbeten wirst, wird er dir geben. Und doch hat sie es nicht ganz verstanden. Und Jesus steigt da jetzt noch tiefer ein und gibt ihr diese Antwort. Er sagt, naja, dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Und auch das ist bewusst zweideutig, weil das ist genau dasselbe Wort, was man verwenden würde für dein Bruder wird aufstehen, so wie wenn er halt schläft. Dein Bruder wird aufstehen, auferstehen, aufstehen. Wieder diese Schlafmetaphorik und irgendwo auch so das Bild von, naja, für mich ist es kein Problem, ob der Lazarus jetzt gestorben ist oder ob er einfach nur schläft. Das ist für mich einerlei. Aber er bleibt in diesem Bild und sagt eben, dein Bruder wird aufstehen, aufwachen und sich recken und strecken, als hätte er gerade einfach ein Nickerchen gemacht. Aber so wie die Jünger davor, dieses Bild ist da noch nicht so ganz angekommen, was Jesus damit meint, dass er sagt, hey, dein Bruder wird aufstehen. Und dann sagt sie halt so, ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha, und es wird am jenen letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Ja, sie glaubt an eine Auferstehung der Toten am Ende der Tage, So wie wir, also wie man es im apostolischen Glaubensbekenntnis ja auch spricht, dass wir als christliche Gemeinde daran glauben, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Aber es klingt doch ein bisschen theoretisch, oder? Ja, am letzten Tag so. Es geht viel mehr als das. Es scheint fast so, als ob Jesus jetzt Martha klar machen muss: Martha, ich bin nicht nur ein Prophet. Und ich rede auch nicht von irgendwelchen allgemeinen Konzepten hier vom letzten Tag oder so. Ja, es stimmt, alles, was ich von Gott erbitte, das wird er mir geben, aber es ist viel, viel mehr als das. Und Jesus bringt das dann in aller Drastik so zum Punkt, wie man es vorher noch nie gehört hat. Er sagt ihr, sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Man kann fast sagen, hier in diesem Moment bricht eine neue Zeit an. Mit einer noch nie dagewesenen Autorität steht Jesus hier und sagt: Ich bin die Auferstehung. Ich bitte nicht nur um die Auferstehung, ich bin die Auferstehung. Und ich habe eine Autorität über Leben und Tod, als wäre einfach jemand gerade eingeschlafen. Das ist für mich einerlei. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Und diese unfassbare, kaum greifbare Aussage, die wir wirklich nicht so richtig in unsere Köpfe reinbekommen können, was das heißt, die rundet dann Jesus mit so einer knappen, aber sehr prägnanten Frage ab. Er sagt: Martha, glaubst du das? Glaubst du das? Ich glaube, das will dieses konkrete Wunder auch unterstreichen, was wir jetzt in den nächsten Versen gleich lesen werden. Hier wird sich jetzt gleich einiges zutragen, was man nicht erwarten würde als Leser, der den Text zum ersten Mal in die Hand nimmt. Und doch merken wir hier schon, es geht hier um sehr viel mehr als nur um Lazarus. Weil wenn wir mal ehrlich sind, jeder von uns kennt Leute, um die wir auch gebeten haben und uns gewünscht haben, dass Jesus rechtzeitig da wäre. Und wir wissen, dass Jesus die Macht hat, vor Krankheit zu retten und auch, dass der Tod für ihn keine Grenze ist. Und doch scheint es so, und diesen Satz, den hat mal jemand gesagt, so drastisch wie er ist, möchte ich ihn auch mal sagen: Auch an unserem Grab wird Jesus mal zu spät sein. Scheinbar. Aber es wird den Moment geben, wo wir auch sagen werden: Hätte man da nicht noch? Und auch Lazarus, nach dem, was jetzt passieren wird, wird auch einmal noch sterben. Aber wir sehen an diesem Satz, es geht um viel mehr als das. Es geht nicht nur um das Leben auf dieser Erde, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, indem, dass er eben in Christus lebt. Es ist kaum zu fassen, aber dass wir uns klar machen müssen auch, ja, Jesus kommt vielleicht nicht immer genau dann, wenn wir ihn haben wollen. Und manchmal lässt er offene Fragen. Aber das, was hier passiert, geht weit über das hinaus und zeigt uns auch irgendwo ein Stück weit die Realität, in der wir leben. So, welche Auferstehung und welches Leben ist denn das, woran wir uns klammern wollen? Naja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Dann antwortet Martha: Naja, kurz und knapp, aber ich würde sagen, wir können uns sehr viel davon abschneiden. Sie sagt: Ja, Herr. Ja, Herr. Ja. Es fällt mir jetzt nicht schwer, nicht leicht, das zu sagen. Es fällt mir sehr schwer, aber ja, ich glaube das. Und gleichzeitig sagt sie direkt danach: Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und auf einmal geht es gar nicht um Lazarus. Du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und in so einem Text wie hier darf man auch nicht zu schnell drüber lesen. Wir rattern das manchmal so durch wie so zentrale Glaubensinhalte. Okay, Jesus ist der Messias und der Sohn Gottes und der in die Welt kommen soll. Ja, gut. Aber wir müssen mal darauf achten, wer hat das mal so prägnant gesagt? Das sind ja wenige Leute im Neuen Testament, die das so verstanden haben. Oft will ja Jesus wirklich klar zeigen, wer er ist, und die Leute, das geht irgendwie an ihnen vorüber, was das heißt. Und was man auch merken kann, in den Momenten, wo es mal jemand versteht, die meisten Fälle sind sowieso erstmal nicht Juden. Also die meisten Leute, die es verstehen in den Evangelien, die sind von außerhalb oder leben als Fremde in Israel. Aber wenn die Landsleute direkt, zu denen auch Jesus sagt, dass er erstmal primär gekommen ist, wenn die das verstehen, was er eigentlich hier macht, dann auf einmal verändert sich alles. Wir können das auch sehr gut sehen, zum Beispiel im Lukas- oder Matthäus-Evangelium. Dort, wo Jesus einfach mal Petrus ganz spontan fragt, so, was glauben die Leute eigentlich, wer ich bin? Und dann auch zuspitzt und sagt, und was glaubst du, wer ich bin? Und da sagt hier Petrus dann einen ähnlichen Satz und sagt, ja, du bist der Christus Gottes. Du bist der von Gott gesandte Messias. Und in diesem Moment im Lukas-Evangelium, als Petrus das ausspricht, gibt der Erzähler Lukas gleich ziemlich klar wahr, ab diesem Moment ist nichts mehr so, wie es vorher mal war. Direkt in den nächsten Versen heißt es dann ziemlich schnell, dass Jesus sagt, und jetzt richtete er seinen Blick stracks nach Jerusalem und jetzt geht's zum Kreuz. Weil anscheinend ist Schritt 1 dann quasi erfüllt, zu sagen, sie haben es verstanden. Das war das Erste, was, sagen wir mal, in seinem Wirken in Galiläa auch zentral war. Und sie haben es verstanden. Die ersten Juden verstehen tatsächlich, dass ich bin der Christus und danach geht es nach Jerusalem. Aber alles wendet sich auf einmal, wenn die ersten Leute verstanden haben, um was es geht. Und genauso auch hier. Martha ist eine absolute Schlüsselfigur, die das ausspricht, wo so viel schon hingeführt hat, zu sagen, hey, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, du bist der, der in die Welt kommen soll. Nach so einem Satz, da kann man nichts mehr hinzufügen. Und hier endet der Abschnitt dann auch. Es ist wie zu sagen, also lass das mal wirken, das ist angekommen. Nun beginnt eine neue Ära. Der Erzähler setzt an, Johannes sagt. Danach ging sie weg. Sie ging weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Und Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Und die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, als sie sahen, wie sie plötzlich aufspringen und hinauseilte, da dachten sie, sie wollte zum Grab gehen und dort weinen, und sie folgten ihr. Naja, die Schwester Maria folgt jetzt zögerlich auch dorthin und sie kommt auch zu Jesus, wie Martha eben auch. Und die ganze jüdische Gefolgschaft auch. Die Elite Jerusalems ist mit dabei. Das hier ist kein kleines Event mehr, sondern das ist ein wirklicher, sagen wir mal, ein einschneidendes Erlebnis der Stadt Jerusalem und der ganzen Umgebung. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Hat fast identisch Martha ja auch so gesagt. Und Maria bringt ab dem Moment aber nicht mehr raus. Sie wirft sich ihm zu Füßen und weint einfach. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten, erfüllten ihn, also Jesus, Zorn und Schmerz. Also viel mehr sagt sie nicht. Sie ist einfach da und sagt, hey, wärst du doch hier gewesen. Warst du aber nicht. Und alle stehen da und jetzt ist der Blick auf Jesus gerichtet. Und dann heißt es erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also Schmerz, ja, auf jeden Fall. Das Wort, was hier für Zorn benutzt wird, ist eigentlich wörtlich eher so ein, das könnte man am besten übersetzen mit, ja, so die Nase sozusagen ausatmen, ein Schnauben, ja, so direkt so ein Erregtsein. Es wird benutzt an anderer Stelle, wo Pferde schnauben. Ja? Also so dieses, es kann Zorn sein, ja, aber es kann auch einfach Enttäuschung sein. Es kann auch sein, so ein innerliches, eine Anspannung. Schwer zu sagen, Zorn weiß ich jetzt nicht ganz, aber Anspannung und Schmerz. Und dann geht es weiter mit, bis ins Innerste erschüttert, fragte Jesus dann, wo habt ihr ihn begraben? Und die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Und dann gehen sie eben alle zusammen, Maria, Martha, Jesus, die ganze jüdische Gefolgschaft, die ganze Trauergemeinschaft. Und dann stehen sie alle zusammen da, vor dem Grab. Und das ist alles noch frisch. Die Blumen liegen noch dort. Und in einer markanten Ähnlichkeit und Vorschattung auf das, was nur kurze Zeit später passieren wird, ist auch das hier, das Grab eines Reichen. Es ist ein Höhlengrab. Es ist ein Grab, was mit einem Stein verschlossen war. Sehr ungewöhnlich. Und dann steht Jesus dort, von außen, nicht von innen. Und er blickt Angesicht zu Angesicht, ja, zu diesem Grab. Und dann heißt es einfach, in aller Kürze, aber auch in aller drastischen, in all seiner Drastik, Jesus weinte. Und nicht mehr. Und selbst die Leute, die die Versnummerierung im Neuen Testament gemacht haben, haben gemerkt, ja, nach so einem Satz kann man einfach erstmal gar nichts sagen. Das ist der kürzeste Vers, der im Neuen Testament steht. Jesus weinte. Ein Satz, wo man erstmal innehalten muss und mal kurz nachdenken muss. Jesus weinte? Jesus war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und manchmal zeigt sich mehr seine göttliche Natur und manchmal eher so die menschliche Seite. Vielleicht haben wir es noch vor Augen, wo er am See Genezareth ist und voll müde ist und im Boot ist und einschläft, obwohl der Sturm so komplett um sich peitscht. Und da denken wir auch eher an seine menschliche Art von, hey, versteht man doch, oder? Also Jesus schläft in dem Moment. Aber das hier ist irgendwie anders, oder? Jesus weint? Ja, er weint wie wir alle, oder? Aber über was? Über was weint Jesus an dieser Stelle? Weint er, dass Lazarus gestorben ist? Ich weiß nicht, das passt für mich nicht ganz. Er hat doch kurz vorher das so locker formuliert, als dass Lazarus eingeschlafen ist und dass er ihn jetzt einfach wieder aufwecken wird. Wir wissen es nicht genau. Der Text gibt uns nicht mehr als das. Er sagt, Jesus weinte und dann wird das nicht kommentiert. Aber ich glaube trotzdem, dass es gewisse Parallelen gibt, die ich mal kurz nennen möchte an der Stelle. Auf diesem Weg nach Jerusalem, dort wo Jesus sein eigenes Leben bald lassen wird, und dort, wo er in sein eigenes Grab gehen wird, weil er für uns Menschen stirbt, um uns vor dem Tod zu befreien, da steht er selbst vor so einem Grab. Und er blickt diesem Grab frontal ins Auge. Und irgendwo auch, wenn man so will, all dem, was dieses Grab auch symbolisiert, oder? Den Tod selbst mit all seiner Grässlichkeit. Also sich das einmal mal vorstellen. Der Gott, der den Menschen gemacht hat, der ihn in seinem Ebenbild geschaffen hat und der Gemeinschaft mit ihm will, der ihn einst ja mal in den Garten gesetzt hat und gesagt hat, sehr gut, und der sich an ihm freute, bis dann die Sünde Gott und Mensch trennte, der steht nun vor den Trümmern, vor der Asche und vor den Scherben und vor so einem starken Sinnbild des Todes. Und da gibt es nichts schön zu reden. Jesus weinte. Und ich würde sagen, für jeden von uns wäre hier die Geschichte nun vorbei. Weil was soll jetzt noch passieren? Bis hierher noch kurz eine Blume hinlegen und Beileid bekünden und wieder nach Hause. Aber das ist keine gewöhnliche Geschichte. Und Jesus ist der Sohn Gottes und der ist der Einzige, der nun dem Tod selbst die Stirn bieten kann. Was genau in ihm passiert ist, als dieser Satz hier steht, Jesus weinte, wissen wir nicht. Es wird nicht kommentiert, aber spannend finde ich es ja, dass wir zwei Stimmen zu hören bekommen, die es aber scheinbar nicht so ganz treffen. Also es heißt erstmal, seht, wie lieb hat er ihn gehabt, sagen die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da auch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Und dann geht es auch nachher noch weiter wieder mit, naja, dass Jesus einfach zum Grab ging, erfüllt von Neuem, von Zorn, von Schnauben und von Schmerz. Also es scheint, als ob das nicht so ganz trifft. Was in ihm vorgeht, werden wir aber nicht genau wissen. Aber es ist doch dieses so, er gibt nicht wirklich Antwort auf das, was hier an Feedback kommt. Aber dann heißt es einfach, während Jesus zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Und Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Schnauben, Schmerz, Verletzung, Tränen. Und dann aber sagt er Folgendes. Wälzt den Stein weg. Wälzt den Stein weg. Wer sagt sowas schon? Selbst Martha ist kurz unsicher, als sie das hört. Herr, wandte Martha die Schwester des Verstorbenen ein. Es ist schon 4 Tage her. Also er ist schon seit 4 Tagen tot. Der Leichnam riecht schon. Bist du dir sicher, dass du das willst? Herr, was willst du noch sehen? Und wieder so ein Moment von, die Leute versuchen, Jesus zu verstehen, aber sie haben es noch nicht ganz. Und in diesem Moment kann man wirklich förmlich sagen, dass Jesus ihr den Himmel öffnet. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann geht es direkt so weiter. Man nahm den Stein vom Eingang weg und Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Wer kann sowas sagen? Das kann nur der sagen, der auch dem Sturm gebietet und sagt: Schweig und verstumme. Und dann macht der Sturm das auch. Wer ist das, dem Wind und Wellen gehorchen? Und wer ist das, der dem Tod ins Auge blicken kann und sagen kann: Lazarus, komm heraus. Er spricht hier mit einer derartigen Autorität, den Satz fand ich auch mal schön. Einer hat es mal so formuliert: hätte er nicht dazu gesagt, dass Lazarus gemeint war, dann wären alle anderen Toten gleich mitgekommen. Ja, Lazarus, komm heraus. Er brüllt an dieser Stelle wie ein Löwe. Und gleichzeitig ist aber die Wortwahl auch sehr, sagen wir mal, so unbeeindruckt. So dieses, komm heraus, so einfach dieses Schlafbild auch zu sagen, ist für Jesus kein Problem. Der schläft für ihn im Sinne, im Bild. Einfach, komm raus. Es ist für ihn genauso leicht, als wenn unser Wecker klingelt und uns aus dem Schlaf holt. Man hört diesen Satz und kann ihn nicht verarbeiten. Lazarus, komm raus, was erwarten wir uns jetzt hier? Das ist aber nicht nur so dahingesagt. Wer lässt denn bitte ein Grab öffnen, was schon stinkt, und macht so eine Ansage? Wenn da nicht Folgendes passiert. Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Ich weiß, so ein schauriges Bild. Befreit ihn von den Tüchern, lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Und viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, sie glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, was er an Lazarus tat. Und das sahen sie. Es war nicht geheim. Alle waren da. Maria, Martha sehen, wie das Grab sich aufgetan wird und Lazarus rauskommt. Und die ganze Gefolgschaft, die dabei ist, sieht es auch. Jerusalem sieht, was hier passiert ist. Und das stellt einen doch in eine komplett neue Situation, oder? Was machen wir jetzt damit? Bei all den Fragen, die man so hat, so wer Jesus ist und wer ist er für mich und was mache ich mit dieser Figur und glaube ich jetzt dran oder nicht und was haben wir jetzt gehört und was nimmt man da jetzt für bare Münze und was nicht, dann steht man doch da und sieht diesen scheinbar Toten ins Auge und sagt, was macht das jetzt mit mir? Jesus wird in den kommenden Kapiteln bald selbst sterben und er wird selber von den Toten auferstehen. Aber ich glaube, von allen Wundern, die dahin führen, ist das der Knackpunkt, der hier passiert. Und an einem Text wie diesem komme ich sehr ins Staunen. Ich komme ins Staunen, über Jesu Sieg über den Tod. Ich komme ins Staunen über seinen Zeitplan, der so ganz anders ist wie meiner. Ich komme ins Staunen über seine scheinbar grenzenlose Vollmacht, seine Kraft über Leben und Tod und über sein Mitgefühl, sein Mitleiden, sein Mittragen. Ich komme ins Staunen darüber, dass er Mensch geworden ist, dass er auf unsere Ebene gekommen ist, dass er mit uns leidet, ja, dass er mit uns weint. Aber dann staune ich auch über seine grandiose Rettungsaktion, die niemand von uns hätte tun können. Er ist die Auferstehung und in ihm ist das Leben, auch wenn wir sterben. Glaubst du das? Ja? Aber was heißt das für uns? Glaubst du das? Was für eine Frage, die möchte ich gern mit mir einfach weiter mitnehmen. Ich möchte staunen über Jesu Sieg über den Tod. Und ich möchte noch eine letzte Sache tun und dann komme ich hier zum Punkt. Ich möchte gleichzeitig auch danken. Ich möchte danken dafür, dass Jesus sein Leben für uns gab. Und jetzt lese ich sozusagen den Epilog, die letzten paar Verse, die in diesem Kapitel uns präsentiert werden. Und dann haben wir es einmal ganz gelesen. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Vielleicht da mal kurz. Ja, das ist das, wo der Text uns hinführt. Er hat irgendwo ganz Jerusalem hier nun vor eine absolute neue Situation gestellt, konfrontiert und gesagt, was macht ihr jetzt? Dieser Jesus, der gerade auf dem Weg nach Jerusalem ist und in ein paar Tagen da ankommen wird und einziehen wird am Palmsonntag, das ist nicht nur irgendeiner mehr, sondern es ist der, von dem wir wissen, dass er einen Toten auferweckt hat. Und es ist nicht nur irgendein Toter, es war ein Prominenter, den man in Jerusalem auch gekannt hat, der vielleicht einfach mitgekommen ist, der dabei war mit allem, was danach passiert. Und dann fragt man sich schon, okay, das kann doch jetzt nicht verborgen bleiben, oder? Was machen wir mit so einer Information jetzt? Und manche sagen, hey, das haben vielleicht noch nicht alle gehört, sag das weiter. Das müssen wir doch irgendwo unseren Obersten sagen, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die Leute, die ja was zu sagen haben, unsere Eliten, was ist mit denen denn? Einige gingen zu den Pharisäern und berichten denen, was Jesus getan hatte, vielleicht mit einer Hoffnung von, das müsst ihr doch auch verstehen, oder, was hier gerade passiert. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein und sie sagten, was sollen wir machen? Dieser Mann, der tut viel aufsehenerregende Dinge. Und wenn wir ihn so weitermachen lassen, dann glauben am Ende alle an ihn. Aber dann werden die Römer kommen und sie werden uns unseren Tempel, weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Ein hartes Wort. Und ich glaube auch eine Stelle, wo man auch wieder aufpassen muss, weil ich glaube nicht, dass das der Durchschnittsbürger Jerusalems war. Und ich glaube auch nicht, dass das sozusagen das jüdische Volk oder die Bewohner Judäas waren. Nein, das waren gewisse wichtige Leute, die Eliten der damaligen Zeit, die sich aber hier auf was eingeschossen haben, was so böse wirkt. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jedem Jahr Hohepriester war, sagt ja, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch noch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Er will sagen, wir müssen dafür sorgen, uns zu retten, unsere Haut retten, indem wir den umbringen. Aber gleichzeitig sagt Johannes schon auch, Kaiaphas sagt aber das nicht aus sich selbst heraus, sondern er redete in prophetischer Eingebung. Hey, ein Mensch, der fürs ganze Volk stirbt. Uff. Und dann heißt es einfach, an jenem Tag fasten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Schwer zu sagen, was man tun muss, um so eine drastische Verhärtung zu erleben. Es scheint so, als hätten die sich so drauf eingeschossen, der kann es nicht sein, der soll es nicht sein und das ist jetzt einfach das Ultimatum. Nach Lazarus ist eben nichts mehr so, wie es mal vorher war. Es ist so eindeutig, wer Jesus ist, nach dem, was wir bei Lazarus gesehen haben. So. Aber nein, er darf es nicht sein. Und hier wird ein gewisses Komplott angedeutet, fast so ein bisschen wie so ein Mafia-Gremium irgendwo so. Was sollen wir mit dem jetzt machen? Und doch ist für Johannes das so verbunden, dass er genau diesen kurzen Epilog anhängt an die Geschichte von Lazarus. Und ich frage mich schon noch, hey, warum? Warum geht die Geschichte so weiter? Wir hätten auch bei Martha bleiben können. Wir hätten bei Maria bleiben können und darüber reden können, wie Lazarus dann wieder da ist und wie er mit den Leuten sich unterhält. Das wird alles noch kommen, aber nein, es ist dieser Einschub hier. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr eng verknüpft. So die Frage von, ja, was kann nach Lazarus noch kommen? Das ist der Höhepunkt erstmal, bevor Jesus dann selber ans Kreuz geht. Man kann sagen, mit Lazarus selbst ging Jesus all in. Das scheint so ein großer Stein des Anstoßes zu sein, dass man sich nach Lazarus fragen muss, ja, glaubst du das oder nicht? Was machst du jetzt mit der Information? Und ich möchte es mal wie folgt formulieren. Ich würde sagen, Jesus Sieg über den Tod kostete ihnen selbst das Leben. Sie haben beschlossen, ihn umzubringen. Das haben sie auch gemacht. Nicht aus ihrer Kraft raus, sondern wir haben gelesen, hey, das war fast schon prophetisch eingegeben, das sollte jetzt sein. Aber ja, Jesu Sieg über den Tod kostete ihnen dann selbst das Leben. Denn nur Tage später wird man über ihn weinen und man wird ihn beerdigen und man wird den Stein vor sein Grab rollen. Aber auch dieses Grab wird dann nicht lange bewohnt bleiben. Und deshalb hilft mir einfach dieser Text und lädt mich ein, zu sagen, ich will danken für das, was Jesus getan hat und dass er sein Leben für uns gab. Das war Johannes 11. Und ich möchte das abschließen einfach mit den drei Punkten, die ich hier highlighten wollte. Und Punkte, mit denen ich selber auch wirklich versuche unterwegs zu sein und auch kämpfe, weil es auch nicht einfach ist. Aber ich will uns alle herausfordern, nachzudenken über ein Vertrauen, was uns dieser Text ans Herz legt. Dass Jesus den besten Plan für uns hat. Und der beste Plan kann auch manchmal so ausschauen, dass er scheinbar zu spät kommt. Und das geht uns sehr, sehr schwer ins Herz. Ja, aber ein Vertrauen, dass Jesus den besten Plan für uns hat, auch wenn es nicht immer so eindeutig zu sehen ist. Dann auch gleichzeitig möchte ich lernen zu staunen. Ich möchte staunen darüber, wer Jesus ist und über seinen Sieg über den Tod, weil er der ist, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt. Und dafür möchte ich danken. Ich möchte danken dafür, dass er sein Leben für uns gab. Und ich möchte das zuspitzen dann einfach mit der einen Frage, an der hier alles hängt. Glaubst du das? Amen.